Gelobt sei Jesus Christus, mein Herr und mein Heiland. Wenn jemand das nach der Predigt aus vollem Herzen sagen kann, dann habe ich eigentlich mein Ziel von der Predigt erreicht. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern an meine Predigt im frühen Sommer oder im Frühjahr, nämlich eine Übersicht über die Psalmen. Und diese Übersicht, habe ich nachher empfunden, ist jetzt eigentlich nicht ganz komplett gewesen, weil ich nicht alle Themen behandelt. Natürlich kann man jetzt nicht in einer Predigt alle Themen behandeln, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, was offen geblieben ist. Und daher habe ich mir erlaubt, oder erlaube ich mir heute, einen zweiten Teil zu bringen, mit Übergang in das Neue Testament anzuhängen, weil das bei dem Thema notwendig ist. Ihr werdet es dann schon sehen. Kurze Zusammenfassung: In der letzten Predigt habe ich eben vor allem die Beziehung des gesegneten Menschen, so wie die Überschrift vom ersten Psalm ist, zu Gott ausgeführt und nahegebracht. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Welch herrliches Bild, wie wir die gesehen haben. Gepflanzt an Wasserbächen. Und wir wissen, wir haben heute einen trockenen Sommer gehabt, da trocknet alles aus, da wird alles braun und dann kommt der Regen und dann wird es grün und dann sprießt es und so ist der gesegnete Mann, da sprießt es, da kommen Blätter und Früchte und was halt der Baum alles bringen kann. Und dieses Bild des Lebens kommt in den Psalmen eben immer wieder in verschiedenen Lebenssituationen vor. Der Mensch, der erkannt hat, dass Gott ihn beschenken will. Er will ihn nicht bestrafen, er will ihn beschenken mit allen Dingen, die wir brauchen. Und mit ihm sein, er will mit uns sein, er will mit uns Gemeinschaft haben. Der Mensch, der erkennt, dass Gott sein Hirte ist, der Herr ist mein Hirte. Ne? Haben wir auch schon ein Predigt darüber gehört. Ganz toll. Und in ihm ist alles, was er zum Leben braucht. Im Psalm 73, 25 steht, wenn ich nur dich habe, was brauche ich denn sonst noch? So diese Erkenntnis zu haben. Ne? Und dieser Mensch kann Gott in jeder Lebenslage anrufen. Rufe mich an in der Not. Psalm 50, 15 ist ja die bekannte Telefonnummer zu Gott hin. Dieser Mensch wird Gott danken und loben und preisen mit Worten und ihm singen im Herzen mit Lobliedern. Und dafür stehen eben die Psalmen, von Anfang bis zum Ende. Und so enden die Psalmen ja auch mit einem Lobgesang. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und das ist ganz bestimmt auch die wesentliche Aussage der Psalmbücher. Aber eben nicht die einzige. Sie haben nämlich auch eine ganz wichtige Information für uns, die eher selten Beachtung findet. Muss man jetzt auch nicht immer erwähnen, aber man sollte es doch auch wissen und daran denken. Nämlich in einfachen, aber klaren Worten beschreiben die Psalmenschreiber die Menschheit insgesamt, von ihrem Wesen her, von dem Charakter der Menschheit her. Sie machen uns deutlich, was Gott von dieser Menschheit hält und wie Gott darauf reagiert. Und das möchte ich jetzt in diesen drei Punkten bringen. Und das beginnt schon mit dem Psalm 2. Im Gegensatz zu Psalm 1, in dem eben der einzelne Mensch und seine gute Beziehung zu Gott beschrieben wird, wird im Psalm 2 die Menschheit insgesamt als Völker und Nationen beschrieben, wie sie sind. Die Menschheit nämlich, die gegen Gott rebelliert. Da ist schon eine Rebellion da. Die Menschheit von ihrem Wesen her ist seit Adam, seit dem Sündenfall, in Rebellion gegen Gott. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Der Mensch, der von Gott davonläuft und der Gott auch nicht sucht, braucht ihn nicht. Und hier finden eben in diesem Psalm 2 die Kinder Adams ihren Ausdruck. Und das ist eben unsere Menschheit, wo wir natürlich auch dazugehören. Und so hat jemand einmal zu Recht gesagt, den zweiten Psalm eben als Drama unseres Weltgeschehens bezeichnet. Das Drama unseres Weltgeschehens. Denn hier fragt der Psalmist, Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie sagen, lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Und von Anfang an ist dies eigentlich die Ursünde. Ich, Adam, ich kann auch sagen, ich, Eva, will mich von der Abhängigkeit Gottes freimachen. Ich will selber mein Leben bestimmen. Ich will selber mein Gott sein. Eva sah ja die Früchte an und sie sah, dass sie klug machen. Die Schlange hat ihr gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Oh, toll, das wollen wir sein. Und an dieser Rebellion hat sich eigentlich bis heute nichts verändert. Jeder will sein eigenes Leben leben, sich frei machen von Bindungen und Einengungen. Wenn ich nur denke an die Bindungen, die Gott gegeben hat, wie werden die über Bord geschmissen? Die Ehe, die Familie, die Gemeinde auch, die Kirche, die Gott gegeben hat, nicht? Die werden einfach, nein, ich will frei sein, ich will mich nicht binden lassen. Wir haben letztlich ein Treffen gehabt von unserem Klassenmatura-Treffen, 45 Jahre ist das schon her. Und da war ein Künstler dabei. Ein Künstler, der in Südtirol jetzt nicht so bekannt ist, der Lorenz, aber der weltweit bekannt ist mit seinen Bildern und Steinmalereien und irgendwie so eigenartigen künstlerischen Ideen von den Indianern bis zu den Aborigines, was die so denken, den Geistern und so, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber es sind Leute von Australien gekommen, um ihn in Australien bekannt zu machen. Er wollte das nicht, weil er nicht reich sein will. Ist selten, aber er ist so ein eigener Mann. Aber er kennt auch die Bibel und hat gesagt, den Sündenfall sagt er so, der Adam war da, und Gott war immer mit ihm, jeden Tag, und hat ihm gesagt, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun und jenes tun. So hat er die Vorstellung. Und da wollte er sich davon befreien. Und so oft haben wir vielleicht auch oft von Gott die Vorstellung, wollen sie einfach befreien mit Gott. Ich will selber mein Leben leben. Wenn man ein falsches Bild von Gott hat, gut, dann ist es, sagen wir mal, eine Entschuldigung. Aber der Mensch kann das Bild Gottes ja auch kennenlernen. Und so, er will von sich aus frei sein und sich von den Bindungen loslassen. Der Psalmschreiber im zweiten Psalm setzt eben diese Tatsache als Frage auf. Er macht jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf, sondern er setzt es als Frage. Und das muss ich sagen, frage mich auch oft. Bei den Menschen, die so in Not, in Leid sind, ja, warum toben die Heiden? Warum regen sie sich auf gegen Gott? Warum wollen sie mit ihm nichts zu tun haben? Was hat denn bitte Gott ihnen zu Leide getan, dass sie sich so trotzig, ist er wirklich so ein Herrscher, der sagt, du musst das und das tun? Ist es so, dass sie sich wieder seiner Herrschaft auflehnen? Erkennen sie denn nicht, dass es ein heller Wahnsinn ist, dass das Joch dieses Herrschers, dieses liebenden Herrschers, dieses weisen Herrschers abschütteln zu wollen. Ich will mein Leben leben und gar nicht nachdenken, ob es Gott überhaupt gibt. Letztlich habe ich mit jemandem gesprochen, der jünger ist als Sie. Und ich kam auch dazu, ja, was ist nach dem Tod, muss man überlegen. Nach dem Tod ist das Gericht, wenn wir nicht an Jesus glauben. Ach, da denkt er jetzt noch nicht, er ist noch jung, was denkt man denn da hin? In diesem Leben, wie es weitergeht, da denken wir gar nicht nach. Das ist in Zukunft. Irgendwann mal wird schon was kommen. Und diese Ablehnung, mein Leben von Gott oder von irgendjemand bestimmen zu lassen, was göttlich ist, geht auch hinein bis in die christliche Kirche, auch bis zu uns. Wir müssen nämlich schon auch wissen, dass dieser Aspekt der Rebellion auch noch in uns ist, auch wenn wir gesegnete Menschen sein wollen und sind. Wir fragen uns auch, wo lehnen wir uns auf gegen Gott und gegen die von Gott gegebenen Ordnungen? Gegen die von Gott gegebenen Ordnungen. Aber natürlich im zweiten Psalm geht es grundsätzlich darum, dass der natürliche Mensch, der hier in diese Welt hineingeboren ist, einfach sich grundsätzlich gegen Gott und gegen alles, was mit Gott zu tun hat, auflehnt und rebelliert. Und nun das Zweite, wie reagiert jetzt Gott darauf? Wie reagiert Gott darauf? Und im Zweiten, und da habe ich drei Punkte von Psalm 2 heraus sehe ich drei Punkte. Das erste ist, aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Dreimal erzählen die Psalmen, dass Gott lacht. Eben im Psalm 2, im Psalm 37, Vers 13, der Herr lacht über ihn, über den Gottlosen, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Im Psalm 59, Vers 9, du aber Herr wirst lachen, wirst alle Nationen verspotten. Auch ist ein Psalm über die Gottlosen. Es ist natürlich kein höhnisches Lachen oder gereiztes Lachen oder gehässiges Lachen, wohl aber ein überlegenes Lachen. Denn was die Nationen oder die Menschen da planen, ist einfach eitel, ist einfach dumm, darf ich mal sagen, und völlig vergeblich. Sie scheinen nicht zu wissen oder einfach vergessen zu haben, mit welch einer uneingreifbaren Überlegenheit Gott all diesem irdischen Geschehen und Getümmel gegenübersteht. Und wir scheinen nicht zu wissen, wie wir in Gottes Augen eigentlich sind und welche Überlegenheit, wie können wir, die wir Geschöpfe Gottes sind, irgendwas an Gottes Thron oder an Gottes Macht ändern. Gar nichts können. Siehe, die Völker sind vor ihm, so sagt Jesaja 40, Vers 15, wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäublein auf der Waage. Gar nichts sind wir. Wir platzen so, wie dieser Luftballon da geplatzt ist, nicht? In dieser Welt. Und wenn wir das wissen, dass Gott mächtig ist und seine Macht über allem steht, nicht? So können wir als die wir an Gott glauben, auch beruhigt sein und uns nicht herausfordern lassen, wenn Menschen so dumm und überheblich von ihrem eigenen Leben reden und Gott einfach nicht brauchen und meinen, Gott nicht brauchen zu müssen. Wir brauchen Gott nicht zu verteidigen und auch nicht seine Macht irgendwie zu erklären, versuchen, weil wir das sowieso nicht können. Wir können ganz beruhigt sein, Gott steht darüber. Seine Macht kann niemand angreifen. Seine Herrlichkeit kann niemand angreifen. Und der Dr. Werner McGee beschreibt es folgendes: Wir brauchen Gott nicht zu verteidigen, denn angesichts dieser totalen Machtüberlegenheit Gottes, die da ist, in jeder Situation und in jedem Moment, ist das Komplott der Anführer tatsächlich einfach lächerlich. Auch wenn ihnen alle Mittel der modernen Technik, Wissenschaft und der Propaganda zur Verfügung stehen. Gott bleibt in seiner Macht souverän. Und das ist wichtig. Aber es bleibt jetzt nicht bei dem Lachen Gottes und bei dem Spotten. Das ist nicht die einzigste Antwort Gottes vom Himmel. Es steht, das ist der Punkt 2, einst wird er mit ihnen, also mit dieser rebellierenden Menschheit, reden in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Sie werden sich vor Gott verantworten müssen. Es gibt ein Gericht. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und dort sagt Gott schon, dass er seine Macht auch auf dieser Erde ausführen will. Und zwar durch seinen König. König ist ja ein Zeichen der Macht. Auf meinem heiligen Berg Zion, ist klar, das kann nur Jesus Christus sein. Er hat den Jesus Christus als König hier eingesetzt und dieser ist der Mächtige, der die Macht Gottes hier repräsentiert. Gott gibt ganz klar zu verstehen, dieser Entthronung Gottes von Seiten der Menschen setzt Gott seinen König ein in dieser Welt, der alle Macht der sichtbaren und unsichtbaren Welt besitzt. Im Neuen Testament, deshalb müssen wir das auch im Lichte vom Neuen Testament sehen, wissen wir ganz genau, wo von Jesus gesagt ist, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und einmal muss sich jedes Knie sich beugen und jeder Mund muss bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist. Und wir wissen vom Neuen Testament her, dass wenn jemand hier in diesem Leben, es gibt eine Ausnahme, eben wenn jemand Jesus als Erlöser anerkennt, kommt er nicht ins Gericht. Aber ansonsten wird er Jesus in seiner Macht, in der Ewigkeit, als Richter kennenlernen und mit ewiger bestraft werden und niemand kann sich dieser Bindung zu Gott entsagen. Wir sind Geschöpfe Gottes und wir sind an Gott gebunden, ob wir es wollen oder nicht. Aber das Dritte, das ist das Tolle, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Gott hat den David so geliebt, das ist ja der David, der den zweiten Psalm schreibt, dass er den Ratschluss des Herrn, den Ratschluss Gottes, Luther übersetzt es hier als Herr, aber es ist eigentlich der Name Gottes, Yahweh, der hier steht, der große, lebendige Gott, der sich Abraham, Isaak und Jakob gezeigt hat und Israel sein Volk ist. Der große Gott zeigt den Ratschluss, sagt den Ratschluss Gottes, den er schon von Ewigkeit her hat, dem David. Und da spricht jetzt der Sohn Gottes, Jesus Christus selber, der sagt, er, nämlich dieser große Gott, hat zu mir, zu Jesus Christus gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Welch gewaltige Verheißung, dass Gottes Sohn gezeugt wird und hier auf diese Erde kommt. Die geht über die Verheißung eines Propheten Nathans an David hinaus, im 2. Samuel 7, Vers 12 bis 14, wo der Nathan dem David einen Nachkommen verspricht, der in Ewigkeit König sein wird. Aber das ist von der menschlichen Seite her, von Davids Nachkommen her, ist ja auch wichtig, damit wir wissen, Jesus kam ja auch von Nachkommen David, damit wir auch wissen können, dass Jesus wirklich dieser Erlöser ist. Aber hier spricht er, der hier kommen wird, das ist Gottes Sohn, der hier kommen wird. Und diese Entscheidung, dieser Ratschluss Gottes kommt eben von Ewigkeit her, denn dieses Heute ist ja nicht ein Kalendertag. Man wüsste ja dann nicht, ja, welcher Tag wäre es dann. Heute, sondern er weist darauf hin, dass dieser Tag einfach immer ist. Es ist immer heute vor Gott. Und es kommt von Ewigkeit her, hat Gott beschlossen, dass er seinen Sohn zeugt und hier auf diese Erde schickt. Und warum? Nun ist dieser Tag gekommen, als die Zeit erfüllt war, so steht es. Dieser Tag auch hier auf dieser Erde gekommen, nicht? Von der Ewigkeit her. In Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn eben. Und da ist diese Voraussage auch in dieser Welt, in dieser Zeit Wirklichkeit geworden. Die Ewigkeit kam in diese Welt hinein. Er ist gekommen, das ist eben sehr wichtig, die Welt zu retten und nicht zu richten. Das ist ganz wichtig für uns. Er ist gekommen, die Welt zu retten und nicht zu richten. Es ist wichtig, wie reagieren wir jetzt auf den Ratschluss Gottes, den er nun in Jesus Christus verwirklicht hat, dass er gekommen ist, dieser rebellierenden Welt, der Menschheit, eine Chance zu geben, zu retten, dass sie nicht ins Gericht kommen. Gott hat keinen Spaß daran, er will gar nicht, dass wir gerichtet werden. Er will, dass wir gerettet werden und wieder zu ihm zurückkommen. Und wie wir darauf reagieren als Vorbild, nehmen wir die erste Gemeinde. Im 4. Kapitel von der Apostelgeschichte hören wir von der ersten Verfolgung der Gemeinde Jesu. Aber eben auch von der Vollmacht der Jünger Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nach der zweiten Predigt des Petrus wurden die Apostel gefangen genommen, also zumindest Petrus und Johannes, und ins Gefängnis geworfen. Und da heißt es, und sie, also der Hohe Rat, der Pharisäer und Sadduzäer, riefen diese beiden aus dem Gefängnis heraus, denn sie wollten ihnen nicht mehr antun, weil das Volk, es waren ja nun doch viele auch gläubig geworden, das Volk war eben dagegen und sie hatten Angst vor dem Volk, aber sie geboten ihnen keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu Christus. Und sie drohten ihnen, wehe mit dem Tod, sie drohten ihnen, wehe, ihr redet darüber. Und ich denke, sicherlich hätten wir jetzt Verständnis gehabt, wenn sie alle von einer großen Niedergeschlagenheit und Angst erfasst worden wären. Denn da ist eine Macht dieser rebellierenden Menschen Gott gegenüber, denn sie hatten ja Gott abgelehnt und nicht diese Apostel in erster Linie. Aber die Apostel hätten Angst haben können, diese Macht, die können uns ja, da geht es ums Leben. Da muss ich Angst haben. Wollen wir da nicht jetzt still sein und dem gehorchen aus Angst? Und wir hätten sicher, ja, was soll man sagen? Hätten wir auch Verständnis gehabt, menschlich, nicht? Doch, oder sie könnten auch sagen, na, jetzt müssen wir doch einen Kompromiss machen. Schließlich gehören wir doch zum gleichen Volk. Wir haben den gleichen Vater, Abraham, Isaac und Jakob, die gleichen Väter. Und wir glauben ja auch die Pharisäer glauben ja an einen Messias. Ne? Von dem her können wir ja einen Kompromiss machen. Ja, wir verkündigen halt, wir tun halt viel Gutes und ihr verkündigst das Theologische, dann passt es ja, so ein Kompromiss. Aber nein, doch wir sehen, dass sie nicht einen einzigen Augenblick kam ihnen der Gedanke, der Aufforderung des Hohen Rates zu gehorchen. Nein, wir unterstellen uns nicht dieser Macht. Wir stehen unter der Macht Gottes. Und Gott steht auch über diesem Hohen Rat in seiner Macht. Im Gegenteil, in diesem Augenblick wurde ihnen vieles erst recht zu einer unausweichlichen Gewissheit und von Gott erfüllte sie eine große Kraft für ihr Leben. Und sie wussten, Gott ist unser Herr, Gott ist mächtig und er hat auch diese Situation im Griff. Er steht darüber. Sie waren sich der Kraft Gottes gewiss. Sie merkten, dass der Schöpfer und der Halter aller Dinge mit ihnen war und mit ihnen ist. Und wir wollen auch mit diesem Gott sein. Dr. Werner McGee sagt darüber, über unsere Situation, und es ist ein bisschen kritisch, und trotzdem möchte ich es bringen. Er sagt, wissen Sie, wissen Sie, Dr. Werner McGee ist sicher den meisten bekannt, durch die Bibel, hören wir im RF. Wissen Sie, ich fürchte, die Kirche von heute ist nicht mehr sicher, dass Jesus Christus der souveräne Herr über alle und alles ist. Also die Kirche, nicht eine Konfession, sondern die gesamte Kirche, meint er. Und das ist entscheidend. Die Kirche weicht aus. Sie sucht und redet über neue Wege, versucht moderne Methoden und irgendetwas anderes, nur um die Menschen irgendwie anzusprechen. Doch sie hat das Eigentliche verloren, nämlich die Kraft Gottes. Sie hat sich scheinbar in ein religiöses Unterhaltungsprogramm oder in einen sozialen Club verwandelt. Doch sie hat ganz offensichtlich die Kraft Gottes verloren. Dr. Werner McGee, ein großer Theologe. Doch die Frage ist jetzt, wie steht es mit dir, mit Ihnen, mit mir, mit uns als Gemeinde? Ich weiß schon, dass wir als Gemeinde auf die Kraft Gottes darauf vertrauen. Und trotzdem meine ich, dass es auch gut ist, wenn wir uns daran erinnern und es nochmal von hier aus gesagt wird. Bauen wir auf die Kraft Gottes, stellen wir unseren Glauben auf die Macht Gottes, auf die Kraft Gottes. Aber das, wenn wir uns da unsicher sind oder zweifeln, hat Gott im Alltag wirklich die Macht, können wir uns darauf beziehen, dann machen wir es doch wie die Psalmenschreiber. Sie rufen einfach Gott an und bitten um Hilfe in der Hinsicht. Und das taten die ersten Christen auch. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Apostelgeschichte 4, von 24 bis 29. Ich lese von Vers 23 weg. Und als man sie hatte gehen lassen, also Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes gesagt, eben im Psalm 2, 1 und 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sie versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen soll. Also, sie haben da genau wie David im Psalm 2 erkannt, dass die Menschheit, in der wir leben, in Rebellion ist gegen Gott und seinen Gesalbten. Und das ist heute nicht anders, wenn es nicht nur noch deutlicher und schlimmer ist, weil die Zeit zu Ende geht, wo Jesus Christus kommt. Und die wird schlimmer sein, wo Menschen noch mehr rebellieren, als womöglich zur Zeit der ersten Apostel war. Aber was tut nun die Gemeinde? Was tut hier die Gemeinde? Und das ist für uns ein Vorbild, wie wir auch tun sollen. Sie sagt nicht, wie wir es vielleicht doch vom Alten Testament her sehen können oder auch von den Psalmen zu lesen können, vernichte diese Feinde, zerstöre sie, tu sie einfach weg. Das ist eben im Neuen Testament anders. Bring sie zum Schweigen. Nein, das ist nicht unser Auftrag im Neuen Testament. Und das ist eben anders. Im Neuen Testament sagt Jesus zu uns, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet ihr euch verfluchen. Jetzt sage mal ehrlich, können wir das von uns aus? Können wir das von uns aus? Und auch die ersten Apostel beteten und damit wollen wir auch uns einschließen. Und nun, Herr, sagte, sie an ihr drohen. Das ist nun mal da. Aber dann sagten sie, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Das ist eben das große, der große Auftrag, den wir haben. Zu reden, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Inmitten dieser rebellierenden Welt haben wir diese Liebe Gottes zu verkündigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Botschaft beginnt, und das ist ganz wichtig, immer mit Gebet. Denn wir wissen aus eigener Erfahrung, zumindest weiß ich das, dass wir nichts aus eigener Kraft tun können. Wir können dieser Macht, dieser rebellierenden Macht, die uns da entgegenstellt, nicht aus eigener Kraft entgegentreten. Wenn wir aus eigener Kraft entgegentreten, und ich habe es auch oft versucht, weil ich gemeint habe, jetzt muss ich einfach das Evangelium weiter sagen und jetzt muss es einmal gesagt werden. Und so hat ja auch dann vielleicht irgendwo seine Wirkung gehabt, aber letztendlich ist es dann Enttäuschung, weil man merkt, der hört ja gar nicht zu, das interessiert dem ja gar nicht oder so. Und auch Resignation dann. Dann resigniert man, dann denkt man, ach, das bringt ja eh nichts oder so. Und vor dem möchte ich euch bewahren. Auch vor eigener Überforderung. Man kann sich ja auch überfordern. Und deshalb ist jeder Einsatz, den wir bringen, jedes Gespräch, geplant oder ungeplant, oder alles, was wir in Richtung Evangelisation oder frohe Botschaft verkünden machen, mit Gebet vorzubereiten. Es ist ganz wichtig, dass wir da eine betende Gemeinde sind und den Herrn bitten, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dass wir frei sind von innen heraus und die Situationen erkennen. Ah ja, da bin ich frei, da hat Gott eine offene Tür geschenkt. Es gibt vielleicht wenige offene Türen in unserer Zeit, aber es gibt sie, eine offene Tür, wo man einfach reden kann und weiß, das hat Gott geschenkt, weil wir dafür gebetet haben. Und das ist ganz wichtig, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden. Als Folge davon wurde ihnen, den Aposteln, die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt. Und diese Kraft brauchen wir, die kriegen wir im Gebet auch geschenkt, die Kraft brauchen wir, um dieser rebellierenden Welt die frohe Botschaft zu bringen. Deshalb wollen wir festhalten, dass wir einfach, und das ist halt einfach eine Tatsache, in eine Welt hineingestellt sind, die von Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten gekennzeichnet ist. Zum Teil waren wir sicher auch selber in dieser Rebellion gegen Gott. Und wir erkennen aber jetzt den Ratschluss an, dass Gott seinen König eingesetzt hat. Und absolute Macht, der absolute Macht über alles Sichtbare und Unsichtbare hat. Das ist wichtig zu wissen. Wir stehen auf der Seite des Mächtigen. Aber er hat auch seinen Sohn gesandt, in dem allein das Heil und die Rettung ist. Und nun wollen wir wirklich im Gebet zusammenstehen und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren im Alltag, um die frohe Botschaft dieser verlorenen Welt zu verkünden. Amen.